Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Das Leben ist einzigartig. Entdecke es mit jedem Kilometer.
Heute bei «Apropos» der Rücktritt von Alain Berset.
Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Monsieur le Président de la Confédération, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Chancelier, Mesdames et Messieurs. J'ai informé ce matin la présidence du Parlement et également mes collègues du Conseil fédéral que j'avais prévu de quitter le Conseil fédéral à l'issue de la présente législature, donc à la fin de cette année.
Der Alain Berset wird in der nächsten Legislatur nicht mehr als Bundesrat antreten. 12 Jahre lang war er der Gesundheitsminister der Schweiz. In Erinnerung bleiben wird der Berset vor allem für seine Rolle während der Corona-Pandemie.
Das ist nicht ganz einfach, ich weiß, ich habe vorhin Erfahrung. Aber,
In den letzten Monaten hat er auch einige negative Schlagzeilen gemacht. Zum Beispiel bei den sogenannten Corona-Leaks, die die Geschäftsprüfungskommission im Moment am Untersuchen ist. Wir reden heute apropos über die Bilanz von Alain Berset im Bundesrat, über seine Erfolge, seine Fehltritte und natürlich auch über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und zwar machen wir das mit Markus Hävriger, er ist Bundeshausredakteur der Medien. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Markus.
Hoi, Philipp.
Markus, wie erfährt man im Bundeshaus eigentlich, wenn ein Bundesrat zurücktritt?
Ich muss gestehen, ich habe, und das beruhigt einem dann wieder, auch alle anderen Bundeshausjournalistinnen und Journalisten, wir alle haben den Rücktritt an diesem Mittwoch nicht gesehen. Wir waren in einer redaktionsinternen Videokonferenz und dann ist 11.55 Uhr ein E-Mail von der Bundeskanzlei, wo drinnen gestanden ist, es gäbe am 12:30 eine Medienkonferenz zu der heutigen Bundesratssitzung. Und so Mails sind üblich, die gibt es praktisch jeden Mittwoch. Und da war speziell, es ist nicht gestanden, zu welchem Thema die Medienkonferenz ist, sondern nur, dass es mit dem Alain Berset ist. Und dann haben wir uns sofort ans Telefon gemacht, haben versucht, ein paar bundesratsnähe Personen zu erreichen. Und wo wir dann die zweite Person uns das bestätigt hat, haben wir gewusst, die Vermutung, die wir sofort hatten, es könnte der Rücktritt von Alain Berset sein, hat sich dann bestätigt. Und dann haben wir das dann auch sofort online publiziert, noch ungefähr so eine Viertelstunde, bevor die PK von Alain Berset dann tatsächlich angefangen hat.
Der Entscheid ist so erschienen mit der Entwicklung der Zeit, aber nie vergessen, was ich vorher gesagt habe, Sie können diese Interviews noch finden von 11, vor der Wahl, nach der Wahl. Und es hat mir immer geprägt. Das bedeutet nicht, dass es immer so klar war bis am Ende, aber wenn man beginnt, so einen Job mit voller Energie, es ist auch matchentscheidend, um wirklich das Beste geben zu können, dass man eine Idee hat, wie lange es dauert. Anders gesagt, Entschuldigung für die Analogie oder Vergleich mit dem Sport, man startet nicht bei einem 400-Meter-Lauf genau gleich wie bei einem Marathon.
Du hast gesagt, Markus, du hast deinen Rücktritt nicht gesehen. Ich nehme an, du warst überrascht gewesen, dass der Alain Berset gerade jetzt seinen Rücktritt bekannt gibt.
Die Betonung auf diesen Wörtern gerade jetzt ist wichtig, weil dass der Alain Berset möglicherweise im Dezember nicht mehr antritt, das habe ich für schon längere Zeit für recht wahrscheinlich gehalten. Sicher sind wir nicht gewesen. Der Alain Berset selber hat dann vor ein paar Tagen noch ein Nebelpetarde verschossen, wo er an einem Anlass etwas gesagt hat, wo man so können interpretieren, dass er sicher noch mal wird antreten. Aber auch das haben wir nicht wirklich zum Nennwert genommen.
Das heißt, ich wusste schon am Anfang, und ich habe das immer gesagt übrigens, es gibt für mich, und ich hoffe das für alle übrigens, es gibt auch etwas nach diesen Jahren im Bundesrat. Und dann, es ist auch klar, es ist nicht vorhersehbar, sehr früh, dass die Covid-Krise A bis Z etwa Mitte 2023 kommt. Es war vor noch Jahren nicht klar, dass ich werde ein zweites Präsidium dieses Jahr auch haben. Das alles spielt mit, wenn ich das so sagen kann, und dann, es entwickelt sich ziemlich logisch in diese Richtung.
Dass er gerade jetzt zurücktritt, das ist tatsächlich eine Überraschung. Ich hätte einen Rücktritt nach der Sommerpause erwartet, wenn.
Was ist denn seine Begründung für das gerade jetzt?
Er hat das ja damit begründet, dass er am Sonntag die dritte Abstimmung über das Covid-Gesetz gewonnen habe und das sei jetzt quasi so der Schlusspunkt in der Bewältigung von dieser Pandemie, auch an den Urnen, und das sei jetzt der richtige Moment zum Zurücktreten.
Nimmst du ihm das ab?
Was ich ihm vielleicht abnehme, ist, dass wenn er verloren hat am Sonntag, dass er wahrscheinlich nicht den Mittwoch zurücktreten wäre, weil diesen Triumph hat er an den Herren Rimoldi und Co. sicher nicht gemacht oder gönnt, dass die dann noch das Gefühl hätten können haben, dass er wegen ihnen zurücktritt. Ich denke, dass wenn es ein Nein geht am Sonntag, dass er dann möglicherweise tatsächlich bis nach der Sommerferie gewartet hat. Was ich für plausibel finde, dass er vielleicht in den letzten paar Wochen zum Schluss gekommen ist, ich trete jetzt zurück, warte noch die Abstimmung ab, wenn es ein Ja gibt, wer wartet, dann gange, und sonst muss man es mir dann vielleicht nochmal überlegen, wenn ich es genau mache. Das halte ich für einen einigermaßen plausiblen Grund für den Zeitpunkt vom Rücktritt. Aber der Grund, der tiefliegende Grund, dass er zurücktritt, hat natürlich mit dieser Abstimmung nichts zu tun.
Über den tiefliegenden Grund reden wir später. Jetzt sind wir zuerst zurückblenden. Wie hat die politische Karriere von Alain Berset angefangen?
Sie hat früh angefangen und sie war steil. Alain Berset stammt ja aus dem Kanton Fribourg, aus dem französischsprachigen Teil vom Kanton Fribourg. Er stammt aus einer Familie, die schon so recht politisiert war. Also seine Mutter war auch politisch aktiv gewesen, auf lokaler Ebene oder immer noch, das weiss ich nicht einmal. Und er ist dann nach dem Studium, er hat Wirtschaft studiert, er ist Doktor der Ökonomie. Und er ist dann relativ früh in die Kantonalpolitik eingestiegen in Fribourg. Er ist dort dann irgendwie in der Gemeindebehörde gewesen, dann in den Verfassungsrat gekommen vom Kanton Fribourg, Grossrat. Und dann mit 31 hat er den Sprung auf Bern geschafft. Und zwar direkt als Ständerat. Oder das ist außergewöhnlich, dass einer, der nie Nationalrat war, nie Regierungsrat, so jung direkt Ständerat wird. Und er war Teil so von so einer goldenen Freiburger Politikergeneration. Also er ist praktisch gleichzeitig mit dem Christian Löwra gross geworden. Ich glaube, die haben sich sogar im Verfassungsrat kennengelernt. Es hat auch noch in anderen Parteien sehr einflussreiche Freiburger Politiker gehabt. Und er war Teil von denen, ist dann eben ab 2010 drei im Ständerat gsi.
Hat auch eine grosse Rolle gespielt bei der Wahl von Christoph Blocher 2007.
Er war möglicherweise nicht einer der treibenden Kräfte, er war aber dabei in diesen Gesprächen. Es gibt ein berühmtes Foto, wo damals am Abend vor der Abwahl im Hotel Bellevue in Bern, so im Hintergrund, im Schatten entstanden ist, wo er, und dort sitzen, glaube ich, auch noch der Christian Löwra und andere am Tisch, und der Alain Berset ist dort dabei. Ja, er ist dabei gewesen, er hat das vorantrieben, aber nicht an vorderster Front.
Vollends ins Rampenlicht treten ist er dann 4 Jahre später.
Gewählt ist mit 126 Stimmen.
Est élu avec 126 voix.
Alain Berset.
Alain Berset, der Kronfavorit der ersten Stunde, hat es geschafft. Er schafft im zweiten Wahlgang den Sprung in die Landesregierung. Er als vierter Friburger Bundesrat in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1848.
Seine Wahl im Bundesrat war recht unbestritten, haben wir das Gefühl gehabt damals, oder?
Auch da wieder, er ist, eben, wir haben es gesagt, mit 31 Ständerat, mit 39 Bundesrat, er ist wirklich sehr jung, ist er in das Amt gekommen. Es hat hier einen Gegenkandidat gegeben, den Pierre-Yves Maillard, der heute Präsident des Gewerkschaftsbund ist. Der Maillard war damals ein starker Gegenkandidat gewesen. Der Berset hat aber den grossen Vorteil gehabt, dass er den Ständerat hinter sich hat. Das ist immer ein Vorteil, wenn quasi schon mal eine Kammer, die dich gut kennt, fast Block für dich wählt. Und ich glaube auch, er hat einen zweiten Vorteil gehabt. Der Maillard, damals noch mehr als heute, hat er als sehr linken SP-Politiker gegolten, als sehr klassenkämpferischen SP-Politiker, der auch in der Rhetorik sehr scharf, sehr link war. Der Berset hat ganz ein anderes Image gehabt. Er war rhetorisch defensiver gewesen, zurückhaltender, und er hat einfach einen viel bürgerlicheren Habitus gehabt. Er würde problemlos durchgehen als der nette Schwiegersohn auch von einem FDP- oder SVP-Paar. Oder? Und am Ende des Tages hat man mit ihm dann den gewählt, das Parlament, wo man denkt, der ist weniger extrem, den kennen wir besser, der ist einfach auch ein bisschen moderat. Er hat den Maya problemlos geschlagen. Schon im zweiten Wahlgang am 14. Dezember 2011 ist er zum Bundesrat gewählt worden als Nachfolger von Micheline Galmiret.
Er ist dann ins Innendepartement gekommen, wo er bis heute geblieben ist. Wie hat er sich dort geschlagen?
Das Innendepartement ist ein Monsterdepartement. Da gehören Sozialversicherungen zu, Krankenversicherung, dann aber auch Kultur zum Beispiel. Also das ist eigentlich, es ist riesig. Und was hat er dort gemacht? In seinen klassischen Geschäften bei der Krankenversicherung und bei der Sozialpolitik muss man heute sagen, der ganz grosse Wurf fehlt. Seine Bilanz, würde ich sagen, fällt ähnlich aus, wie die von einem Pascal Gouchmann ausgefallen ist. Das war sein Vorvorgänger gewesen, oder auch von einem Didier Burkhalter, der es allerdings nicht sehr lange ausgehalten hat in diesem Departement. Er hat viele kleine Reformschritte gemacht, irgendwelche Massnahmen dort, eine Verordnungsänderung dort. Er hat sehr viele so Massnahmen gemacht, gerade auch zur Kostendämpfung bei der Krankenkasse zum Beispiel, wo er tatsächlich Hunderte von Millionen zum Teil können sparen, zum Beispiel indem er Medikamentenpreise gesenkt hat, indem er die Krankenkasse gezwungen hat, gewisse Reserven aufzulösen, indem er als erstes Mal überhaupt auch als Bundesrat in Ärztetarif TARMED eingegriffen hat. Er hat so einzelne Schritte gemacht. Er hat versucht, die Kostenexplosion einzudämpfen. Er hat gewisse Erfolge gehabt, aber die tiefergreifende grosse Reform ist ihm in diesem Bereich ebenso wenig gelungen wie seinen Vorgängern.
Wir gehen wieder zurück nach der Werbung.
Wo auch immer dich deine nächste Entdeckungsreise hinführt, in der grossen Skoda Modellvielfalt findest du den perfekten Begleiter für jedes Abenteuer. Das Leben ist einzigartig. Entdeck's mit jedem Kilometer.
Er hat jetzt gerade kürzlich hat er die erste AHV-Reform seit langem durchgebracht. Das ist allerdings, wo die AHV-Reform bringt ja auch das Rentenalter 65 für Frauen mit einer sozialen Abfederung. Das ist aber eine AHV-Reform, die er bestenfalls mit halbem Herz unterstützt hat. Die AHV ist eigentlich sein grosses politisches Drama von Alain Berset. Er hat nämlich ein paar Jahre vorher, im 2017, hat er eine viel grössere Reform geplant gehabt. Das ist die Altersvorsorge 2020, die gleichzeitig die AHV und Pensionskasse hätte reformieren sollen. Das ist eine grosse Reform gewesen, eine ambitionierte Reform. Eine, wo er als Linke mehr können dahinterstehen als hinter dem, wo jetzt tatsächlich durchgegangen ist. Er hat die wirklich mit Hängen und Würgen durchs Parlament gebracht. Also der Matthäa Meier, Co-Präsidentin von der SP, hat gerade jetzt am Tag vom Rücktritt nochmal erzählt, wie sie sich damals hochschwanger ins Parlament geschleppt hat, um können abzustimmen. Und am Schluss ist es tatsächlich auf eine Stimme drauf angekommen. Also wirklich, da erinnern sich vielleicht gewisse Leute noch, er hat sie mit einer Stimme durch den Nationalrat gebracht und man hat bis zu dem Tag der Volksabstimmung nicht gewusst, ob es wird lange. Die bürgerlichen SVP, FDP haben dann die bekämpft, die Reform, und sie ist dann tatsächlich durchgefallen am Tag der Volksabstimmung, abgelehnt worden, mit irgendwie 52, irgendetwas Prozent, und das ist sicher die grösste Niederlage gewesen vom Alain Berset. Und er ist so eigentlich sein Ziel, die Altersvorsorge mit einer grossen Reform können mindestens auf 10, 15 Jahre raus zu reformieren, zu stabilisieren, neu auszurichten, ist er eigentlich gescheitert.
9 Jahre lang war Alain Berset ein einigermaßen gewöhnlicher Bundesrat. Eben, er ist mit Sachen gescheitert, so wie du es erklärt hast. Er hat gewisse kleine Erfolge gefeiert. Er hat sofort sich angeschafft und dann, 2020, ist alles anders geworden.
Ich will hier auch noch kurz erinnern, was bedeutet Abstand halten. Das ist wirklich eine sehr wichtige Maßnahme, soweit immer möglich, und die Hygieneregeln einzuhalten. Das sind die wirksamsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Deshalb hat der Bundesrat heute genau entschieden, die Maßnahmen zu verstärken mit diesem Veranstaltungsverbot ab 100 Personen, die bis am 30. April gilt und das ab sofort.
Wir haben Corona, plötzlich steht der Gesundheitsminister im Fokus wie noch nie vorher. Wie schloss sich der Alaberse?
Eben dort in dem Frühling 2020, wir erinnern uns vielleicht alle noch ein bisschen, kommt das Coronavirus in die Schweiz und der Bundesrat ergreift beispiellose Massnahmen, Lockdown oder mindestens einen halben Lockdown, massive Eingriffe in die Freiheiten der Bevölkerung und der Alaberse ist der, der zum Teil mehrmals pro Woche vor die Medien tritt, immer mit der amtierenden Bundespräsidentin oder am Bundespräsidenten, aber der, der wirklich im Driver-Seat ist, ist er als Gesundheitsminister, verkündet die neuesten Massnahmen und Woche für Woche muss der Bundesrat Entscheidungen treffen, milliardenschwere Stützungsprogramm für die Wirtschaft, Restaurantsschlüsse, das Impfzertifikat. Ja, wir erinnern uns, glaube ich, wirklich noch an viel von dem und er ist der, der das Dossier führt, Wochen um Wochen, Monat um Monat, am Schluss Jahr um Jahr. Und er ist dann da, irgendwann hat man dann schon so quasi angefangen mit dem General Guison oder am General Dufour vergleichen, er hat den Übernamen Corona-General bekommen und er ist einfach wirklich der, ja, er ist fast Teil von der Familien geworden, weil er so regelmäßig am Fernsehen auftreten ist, auf Französisch und dann mit Deutsch, mit seinem charmanten französischen Akzent, wo er einfach jeweils die neuen Massnahmen erklärt hat und dann gleichzeitig auch mit gerade wieder die nächsten Massnahmen im Bundesrat eingespissen hat und dort wieder müssen Mehrheiten gewinnen, um vielleicht wieder Massnahmen und dann auch wieder Öffnungen und wieder Verschärfungen. Das ist etwa, mindestens etwa zwei Jahre lang ist das quasi das Hauptgeschäft mit Abstand vom Alaberse.
Können wir uns vorstellen, in einem Jahr, wo stehen wir da in der Schweiz punkto Pandemie?
Ich mindestens auf einer Terrasse mit einem Bier. Hoffe ich. Wo sind wir, Herr Präsident, in einem Jahr?
Ja, das Gleiche für mich, aber mit einem Glas Weißwein.
Wie war er als Krisenmanager denn gewesen?
Der Alaberse war sehr präsent gewesen. Er hat, das muss man anerkennen, er hat kommunikativ sehr gerade Linie gefahren. Er hat, auch wenn gewisse Kreise in dem Land das anders sind, er hat eine vergleichsweise moderate Corona-Politik geführt. Er ist weniger weit gegangen als die meisten europäischen Länder bei den Einschränkungen. Also gerade Deutschland zum Beispiel und so haben zum Teil viel härtere Massnahmen ergriffen. Obwohl er ein Linker ist, einer, der unter einem ständigen Generalverdacht steht, dass er ein Etatist ist. Und das hat er auch verteidigt gegen Kritik von Leuten, die gesagt haben, er stelle da die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel, wenn er nicht härter eingreife und so, noch härtere Massnahmen ergreift. Er hat das auch verteidigt, dass er eine gewisse eher freiheitlichere Corona-Politik macht als manche von den anderen Gesundheitsdirektoren in Europa. Und trotzdem hat er natürlich auch so Sachen wie Förderung vom Impfen, Impfzertifikat und eben vorantrieben. Er ist natürlich auch hinter so umstrittenen Massnahmen gestanden, eben wie Restaurantschliessungen und so weiter. Er hat es am Ende vom Tag eigentlich niemandem richtig können recht machen. Der eine war ja zu moderat gewesen, die anderen haben gesagt, er sei ein Diktator. Und er hat seine Linie, das muss man im Rückblick sagen, eigentlich gehalten. Er hat sicher auch im Rückblick zum Teil gravierende Fehleinschätzungen gemacht, wo man auch zum Teil vielleicht die Gewalt von dem Virus unterschätzt hat und spät gewisse Massnahmen gemacht hat. Aber andere Mal hat er vielleicht auch zu viel gemacht, wenn man auf die Zeit zurückguckt.
Wenn man da diese Hygienemaßnahmen umsetzen will. Und ein letzter Punkt, muss man das auch nicht vergessen, auch wenn es ist nicht ganz einfach ist, muss man schon sagen, Händeschütteln zu vermeiden, Das ist auch vom Vorteil nicht ganz einfach. Ich weiß, von Erfahrung.
Ihm selber hat die Rolle ja schon auch noch gefallen.
Was interessant ist in dieser Zeit, oder? Obwohl er so umstritten war, ist er in dieser Zeit trotzdem zum beliebtesten Bundesrat amossiert in den meisten Umfragen. Das klingt sonst welchen Bundesrat eher schwierig, oder? In der mehrheitlich deutschsprachigen Schweiz. Und er ist aber trotzdem eben in diesen Umfragen oben aufgeschwungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm nicht unwichtig ist. Der Alain Berset ist sicher ein nicht uneitler Mensch. Einer, der sich auch gern präsentiert, der sich vor allem auch sehr gern gut darstellt. Also ihm sind ja zum Beispiel auch Reden viel wichtiger als andere Bundesräte. Er hat extra jahrelang einen Redenschreiber gehabt. Einen wirklichen Profi, der ihn auch immer hat müssen glänzen lassen, auch rhetorisch. Und letztlich ist das, glaube ich, für ihn auch wichtig gewesen, dass er gemerkt hat, hey, ich komme zwar zum Teil brutal aufs Dach über, ich kann mich nur noch unter Polizeischutz bewegen, weil es zum Teil gewisse Kreise wirklich handfeste Drohungen ausgestanden haben. Aber so die Umfragen zumindest haben ihm in dieser Zeit natürlich ein bisschen weit auch ihn bestärkt in seiner Politik.
Also wenn du so etwas erlebt hast, inklusive den Beliebtheitswert und überhaupt der Intensität von dem ganzen Erlebnis, dann kann ja eigentlich im Leben von einem Bundesrat nachher nicht mehr viel kommen. Und die Frage ist ein bisschen zugestief, Markus.
Ja, wir bewegen uns jetzt ein bisschen aufs Feld von der Küchenpsychologie. Ich glaube, dass diese Frage genau den entscheidenden Punkt berührt, warum das er jetzt geht. Er war nie ein Diktator, seine Entscheidungen sind immer durch den Gesamtbundesrat abgesegnet gewesen, aber er war ganz klar der, der geführt hat, der Vorgaben gemacht hat. Der Bundesrat ist ihm meistens gefolgt und nachher musste auf einmal wieder irgendwie mit Verordnungsänderungen im Bereich Krankenversicherung umschlagen. Ich glaube tatsächlich, vor allem nachdem du schon 12 Jahre gemacht hast in diesem wirklich mühsamen Departement. Und ich glaube schon, dass es recht plausibel ist von außen, dass so diese Ferndiagnose mache ich, dass die Lust von Alain Berset wahrscheinlich merklich abgenommen hat, sich nochmal in die Knochenbüchse zu stürzen. Zumal er keine Low-Hanging-Fruits mehr in seinem Departement. Es ist nichts um eine grosse Reform, die er in nützlicher Frist noch durchziehen könnte und vielleicht einen grossen Sieg einfahren. Im Gegenteil, es ist noch eine Pensionskassenreform inzwischen vom Parlament verabschiedet worden, die er selber im Parlament als schäbig bezeichnet hat. Also seine nächste Volksabstimmung wäre dann gewesen, dass er hätte die Vorlage vor dem Volk verteidigen müssen, die er selber nicht gut findet und so. Und das kann er jetzt im Nachfolger oder seiner Nachfolgerin überlassen.
Kommt dazu, dass Alain Berset in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt hat, neben der ganzen Corona-Pandemie?
Darüber müssen wir unbedingt reden. Ich glaube, das ist der zweite grosse Grund. Er ist seit etwa, jetzt habe ich nicht mehr nachgeschaut, wann das angefangen hat, aber ich würde sagen, seit etwa 2 Jahren ist er mit mehreren so halb persönliche, halb berufliche Skandale und Affären konfrontiert. Es gibt viele Bundesräte, die irgendwann im Laufe ihrer Amtszeit mal irgendetwas haben oder passiert ist und bei ihm hat es sich jetzt wirklich gehäuft, oder? Er ist ganz kurz im Schnelldurchgang. Er ist von einer Ex-Geliebten erpresst worden. Die Frau ist dann irgendwie von der Polizei verhaftet worden. Dann ist sein Mediensprecher hat müssen zurücktreten, weil so E-Mails auftaucht sind, wo mindestens der Verdacht neu liegt, dass sie vielleicht eine Amtsgeheimnisverletzung könnten darstellen. Dann ist er mit seinem Flugzeug von der französischen Luftwaffe vom Himmel geholt worden. Das ist zwar wahrscheinlich, wie man heute weiss, nicht irgendwie sein Fehler gewesen, aber es ist halt gleich noch speziell, wenn der sozialdemokratische Innenminister während Jahren im Geheimen regelmässig mit dem Privatflugzeug durch die Luft fliegt und so. Das hat dann schon auch so ein kleines Geschmäckchen bekommen.
Ich wünsche ein Hotel Bravo Tango Oscar Romeo, do you receive it?
Dann ist bekannt worden, dass seine Familie mit seiner Unterschrift 5G-Handyantennen in seinem Dorf bekämpft hat, währenddem sein eigenes Departement immer sagt, 5G sei absolut kein Problem und so weiter. Also es sind einfach sehr viele Sachen zusammengekommen und vor allem, es laufen in diesen Bereichen auch noch Verfahren. Es läuft eine Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommissionen von beiden Räten, wo es darum geht, eben die Frage, hat es da wirklich Amtsgeheimnisverletzungen oder andere Übeltaten gegeben aus seinem Departement. Die Untersuchung läuft, wir kennen das Resultat noch nicht. Es sind auch noch Rechtsverfahren hängig, eben gegen den ehemaligen Pressesprecher von ihm, wo man auch nicht weiss, ob dort noch irgendeinem Schluss irgendetwas auftaucht, wo auch der Berse selber irgendwie könnte belasten zum Beispiel, das wissen wir einfach schlicht nicht. Und wir wissen auch nicht, was er allenfalls weiss. Also ich sage nicht, dass es so ist, aber man kann auch nicht definitiv ausschliessen, dass er vielleicht noch weiss, es kommen noch ein paar Sachen oder etwas, wo er vielleicht dem will zuvorkommen mit einem Rücktritt. Kann man alles auch nicht ausschliessen. All das zusammen hat sicher seine Lust, noch länger im Amt zu bleiben, auch nicht vergrössert. Auch wenn man sagen muss, dass er meiner bemerkenswerten Nehmerqualität all die Affären relativ mit dem Pokerface weggesteckt hat. Es war wie wenn das an ihm abprallt. Er ist wirklich so zum Teflon-Berse geworden. Er hat sich in unzähligen Medienkonferenzen zu diesen Geschichten äußern. Es ist immer an ihm abprallt. Er hat mit einer bemerkenswerten Konsequenz sich nicht inhaltlich geäußert. Und man muss schon sagen, in Sachen Standhaftigkeit ist er einer von den, und das würde ich weder positiv noch negativ werten, ich stelle es einfach fest, einer von den bemerkenswerteren Figuren in diesem Bundesrat war von den letzten, würde ich sagen, mindestens 30 bis 40 Jahren.
Wie ein Regentropfen an einer Bällerine. Wir haben Juni, der Nachfolger, die Nachfolgerin von Alain Berset wird erst in einem halben Jahr gewählt. Ich würde gerne zum Schluss noch über das kurz reden. Wer hat am meisten Chancen auf die Nachfolge von Alain Berset?
Es geht ein halbes Jahr, bis die Wahl stattfindet. Und es kann viel passieren in dieser Zeit. Also die SP-Spitze hat am Mittwochnachmittag eine Medienkonferenz gehabt, wo sie gesagt haben, ja, also quasi so das Verfahren beginnt dann irgendwann im September für die Suche nach der Nachfolge und so. Natürlich wird das schon vorher anfangen, aber es geht noch lang. Aber aus heutiger Sicht stehen die Deutschschweizer Männer in der SP im Vordergrund. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens haben wir im Moment eine latinische Mehrheit im Bundesrat. Das ist eine ahistorische Situation. Also darum ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Sitz zurück in die Deutschschweiz wechselt. Und weil die andere SP-Vertretung im Bundesrat eine Frau ist, die Elisabeth Bohm-Schneider, sind auch eher Männer im Vordergrund jetzt bei den Kandidierenden. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, es gibt natürlich mehrere Männer, es können Überraschungskandidaten auftreten, aber wenn ich müsste heute einen Top-Favorit nennen, dann heisst er Beat Jans. Er ist aus Basel, er ist dort im Moment Regierungspräsident und er war vorher lange Jahre Nationalrat gewesen. Er ist weiterum respektiert. Basel hat einen sehr gut begründeten Anspruch, endlich wieder mal einen Bundesratssitz überzukommen. Ist sicher nicht der einzige mögliche Kandidat, aber er wäre für mich aus heutiger Sicht der Top-Favorit.
Du hast nur über die SP geschwätzt. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass andere Parteien Anspruch auf den Sitz erheben werden?
Es ist am Mittwochnachmittag etwas Interessantes passiert. An der Pressekonferenz von der SP-Spitze hat Co-Präsidentin Matthäa Meier gesagt, sie gehen davon aus, dass das Versprechen der Grünen, dass sie keinen SP-Sitz angreifen werden, immer noch gelte. Also die Grünen haben das früher immer wieder gesagt, wir greifen keinen SP-Sitz an, wir wollen den Sitz auf Kosten von der FDP am ehesten. Und eben Matthäa Meier sagt, ich gehe davon aus, dass das immer noch gilt. Kurz nachdem sie das gesagt hat, ist ein E-Mail eingegangen von der Grünen Partei, wo sie sagen, dass sie bei der gesamten Erneuerungswahl im Dezember wahrscheinlich werden antreten mit einem Kandidat oder einer Kandidatin. Und das macht jetzt die Ausgangslage recht interessant. Natürlich, wenn die Grünen können wählen können, dann nehmen sie sicher nicht den SP-Sitz weg, sondern dann würden sie gerne einen von der FDP haben. Sie würden gerne so einen dritten Sitz ins linke Lager holen. Aber Gefahr aus linker Sicht besteht jetzt natürlich, dass die Bürgerlichen die Chancen, ja für Schlusszeichen, nützen und sagen, wenn wir schon eine Vakanz haben bei der SP, dann geben wir doch den Sitz den Grünen. Dann haben wir endlich die grünen Ansprüche befriedigt und das linke Lager als Ganzes wird nicht stärker im Bundesrat. Also die Möglichkeit eröffnet sich jetzt mit dem Rücktritt von Alain Berset. Man muss in den nächsten Monaten schauen, wie real das sie denn wirklich ist. Es hängt sicher auch davon ab, wie die Parlamentswahl im Oktober ausgeht und so weiter und so fort. Da wird noch sehr viel passieren bis dann. Aber ich glaube, jetzt mit dem Rücktritt werden die Bundesratswahlen im Dezember wesentlich interessanter, als wir alle noch vor wenigen Tagen gedacht hätten.
Danke, Markus.
Danke dir, Philipp.
Wer noch mehr wissen will über den Rücktritt von Alain Berset, über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger, über das Verhalten der Grünen, dem empfehle ich schwer, unsere Webseite zu konsultieren. Da stehen ganz viele interessante Texte und Einschätzungen und auch Porträts. Und ich empfehle allen auch, am Freitag dann nach dem Politbüro zu suchen. Dort werden wir uns auch eingehend über Alain Berset und die ganze Situation rund um die SP und die Grünen unterhalten. Das war es mit der ersten Einschätzung durch Markus Häfliger, er ist Bundesredakteur bei Tamedia. Ich heiße Philipp Loser und ich danke euch fürs Zuhören. Bis morgen. Ciao zusammen.
Der Podcast wird präsentiert von Skoda. Ob rein elektrisch, kompakt für die Stadt oder mit Platz für die ganze Familie, entdeck bei Skoda dein Wunschauto. Mehr Informationen findest du auf skoda.ch.